KI muss hilfreich sein, einen positiven Business Case zu generieren, weil das ist das, was sich die meisten Leute davon versprechen im Dauer, im BAU-Prozess, aber auch im Change.
Willkommen zu Projektmanagement im Glas, dem Gesprächspodcast für alle, die von Projekterfahrung anderer profitieren möchten, mit Christian Dürk.
Ein herzliches Hallo an alle Hörer und Hörerinnen da draußen. In der heutigen Episode von Projektmanagement im Glas sprechen wir über ein Thema, das sich scheinbar vom Hype zum Dauerbrenner entwickelt: künstliche Intelligenz. Die Möglichkeiten sind auch im Projektmanagement enorm. Doch erfolgreiche KI-Projekte erfordern mehr als nur Technologie. Sie müssen gut geplant, strukturiert und richtig gemanagt werden. Wir schauen uns die Herausforderungen von KI-Projekten genauer an, diskutieren Use Cases aus der Praxis und sprechen über die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung. Bevor wir tief ins Thema einsteigen, möchte ich ganz gern unsere heutigen Gäste, ja, Sie hören richtig, es sind mehrere, bitten, sich vorzustellen und einen kurzen Überblick zu geben, was Sie gemacht haben, was Sie mit dem Thema KI zu tun haben, und würde dann danach einen der Gäste, nämlich meinen Kollegen Thomas Lechte, bitten, entsprechend durch die Episode durchzuführen. Also bleiben Sie dran, viel Spaß und bis später. Thomas, magst du loslegen?
Ja, gerne, Christian. Ja, schön, dass ich mal wieder dabei sein darf bei Projektmanagement im Glas. Thomas Lechte, mein Name. Ich bin Managing Director bei der Corivus, bin verantwortlich für Financial Services und die Region Frankfurt. Von Hause aus bin ich ja ein IT-Berater und habe seit 25 Jahren, mache ich da die Banken- und Versicherungswelt, mache ich da unsicher und hoffe, dass ich da als Diskussionspartner ganz gut meinen Mann stehen kann.
Ja, dann mache ich weiter. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Andreas Griesor. Ich bin seit über 20 Jahren in der IT-Beratung tätig mit einem besonderen Schwerpunkt auf datengetriebene Lösungen und KI. Ich helfe Unternehmen dabei, sich im KI-Dschungel zurechtzufinden, aber auch dabei, KI-Lösungen zu konzipieren, einzuführen und weiterzuentwickeln, und bin zusätzlich als Advisor für KI-Startups tätig.
Ja, dann schließe ich mich an. Erstmal nochmal herzlichen Dank, Christian, für die Einladung. Fabian Borchers, mein Name, von der Firma Borchers Consulting GmbH. Ich bin seit fast anderthalb Dekaden als Projektleiter im Bereich große Transformationsprojekte mit einem Schwerpunkt im Finance-Bereich und einem Fokus auf Financial Services unterwegs. Habe da diverse große Reorganisations- und Transformationsprojekte geleitet und fokussiere mich insbesondere auch so auf die Schnittstelle zwischen Fach und IT, aber gerade auch mit einem großen Fokus auf datengetriebene Lösungen zu Analytics und da natürlich dann auch in KI, und mache auch mit Andreas, wir haben schon die ein oder anderen Schnittstellen und arbeiten da an dem Thema auch intensiv und gerne zusammen. Deswegen freue ich mich, hier zu sein.
Perfekt. Eine wunderbare Runde für dieses Thema. Thomas, ich würde vorschlagen, wir steigen direkt ins Thema ein.
Ja, super. Ja, Kollegen, vielen Dank für die Vorstellung. Dann fangen wir gleich mal an. Andreas, wie kann man sich denn einen Überblick verschaffen über das Thema? Kannst du uns da helfen? Kannst du uns kurz einen Überblick geben über das Thema KI?
Gerne. Also Thema KI gibt es in der Welt der Unternehmen seit über 50 Jahren. Also ursprünglich mal angefangen mit Expertensystemen in den 70er Jahren, die sich aber nie durchgesetzt haben. Ab der Mitte der 90er Jahre wurden dann KI-Verfahren tatsächlich auch schon in Unternehmen an ganz unterschiedlichen Stellen eingesetzt. Also etwa im Produktionsbereich, um Ausschuss in der Produktion zu reduzieren, beim Credit Scoring, um Bonität von Kunden besser beurteilen zu können, oder auch im Kundenmanagement, um den Einsatz von Werbemitteln zu optimieren. Das hat tatsächlich sehr gut funktioniert, aber hat so keine allzu großen Wellen geschlagen in der medialen Welt. Und ab Mitte der 2000er Jahre sind dann verschiedene Dinge passiert. Also zum einen haben sich die Algorithmen weiterentwickelt oder wurden weiterentwickelt, insbesondere im Bereich der neuronalen Netzen zum sogenannten Deep Learning. Das hat bestimmt schon mal jeder gehört. Zum anderen wurde aber auch der Zugang zu High-Performance-Hardware einfacher, unter anderem ja auch wegen dem aufkommenden Cloud-Technologien. Und damit konnte man halt Dinge schaffen, die vorher als unmöglich galten. Also beispielsweise, dass die Maschine den Menschen im Go besiegt. Ab dem Jahr 2023 stellt aber ChatGPT tatsächlich alles in den Schatten, was bisher da gewesen war im Bereich KI. Also es ist ein echter Game-Changer, und zum einen auf einer technologischen Ebene, weil wir hier sehr innovative Algorithmen sehen, aber auch unfassbar große Modelle verwendet werden. Wir wissen ja alle, die haben 70 Milliarden Parameter und Stellschrauben. Und das ist natürlich eine unglaublich leistungsfähige Technologie. Das Zweite ist aber, es macht ganz vielen Menschen einen ganz einfachen Zugang zur KI, nämlich über die natürliche Sprache. Und deshalb redet zu Recht die ganze Welt über KI, vor allem über ChatGPT. Wenn man sich die Konferenzen und KI-Vorträge anschaut, da ist KI das ganz vorherrschende Thema. Also das Potenzial ist sehr groß und natürlich muss man sich auch als Unternehmen die Frage stellen, also wie kann und will ich KI nutzen? Und wenn wir mal drauf schauen, wie die Adaption in den Unternehmen ist, da sehen wir so zwei Extreme. Also zum einen sehen wir die KI-Jünger, für die ist die KI der heilige Gral. Die werfen KI auf jedes Problem, was auftaucht und sind dann insgesamt von einer sehr hohen Innovations-, aber auch Risiko- und Investitionsfreude geprägt. Und da sieht man dann zum Beispiel daran, dass Unternehmen, viele Unternehmen eine AI-First-Strategie ausrufen oder dass Produkthersteller versprechen, dass ab jetzt jede Zahnbürste oder Bohrmaschine mit KI ausgestattet wird. Genau. Und zum anderen gibt es die KI-Skeptiker. Da ist natürlich genau umgekehrt. Da stehen die Risiken und Ängste im Vordergrund, also beispielsweise auch Ängste um den eigenen Arbeitsplatz. Und dann kommt es natürlich auch potenziell zu einer Verweigerungshaltung. So, und bei den einen haben wir also eine systematische Überbewertung der Chancen, bei den anderen eine systematische Überbewertung der Risiken. Und wie so oft im Leben ist ja keines der Extreme besonders gut, sondern halt die goldene Mitte. Und goldene Mitte, würde ich sagen, hat man dann gefunden, wenn man KI als ein Instrument versteht und es so einsetzt, dass es sinnvoll ist. Also wenn es seine Stärken voll ausspielen kann, aber der Einsatz unter den gegebenen Rahmenbedingungen der Organisation halt auch vertretbar ist.
Okay, Anders, das hast du jetzt ja schön dargestellt. Das war mir jetzt ein bisschen theoretisch, aber offensichtlich ist es ja nicht so einfach, die goldene Mitte zu finden. Wie kann man das denn jetzt konkret schaffen?
Genau, also um KI richtig einzusetzen, sind ganz viele Dinge, aber vor allem am Anfang zwei Dinge wichtig. Das erste, ich muss natürlich mal grob verstehen, was KI ist und was sie kann und auch was sie nicht kann. Und zum Zweiten, ich muss dann sehr genau definieren, wie und an welchen Stellen ich denn KI in meinen Anwendungsfällen einsetzen will. Fangen wir mal mit dem ersten an. Also wenn heute von KI gesprochen wird, dann meiden 99% der Menschen ChatGPT. ChatGPT ist aber nur ein Beispiel, ein Element aus diesem großen KI-Baukasten. Und wenn wir uns die unterschiedlichen KI-Verfahren und Lösungen mal anschauen, ist jede KI im Wesentlichen Software plus das Ergebnis von Machine Learning. Und Machine Learning haben wahrscheinlich auch schon ganz viele gehört. Maschinelles Lernen, was steckt dahinter? Also wir Menschen lernen ja durch Erfahrung in unserem Leben. Also wenn wir auf eine heiße Herdplatte fassen oder wenn wir beim Fahrradfahren auf die Nase fallen, da lernen wir aus Schmerz und vermeiden dann dadurch, dass wir unser Verhalten anpassen, dass das in Zukunft nicht mehr passiert. Und mal übertragen auf die Maschine. Die Maschine lernt aus historischen Daten. Auf diese wird dann ein Algorithmus oder Algorithmen angewendet. Und dann kommt dann im Ergebnis ein Modell heraus, in dem die wesentlichen Erkenntnisse aus den Daten gespeichert sind. Und diese Modelle kann ich dann später nutzen, um künftige Entscheidungen besser zu treffen. Jetzt ist aber wichtig hierbei, nicht irgendwelche Daten, sondern wir müssen Daten mit einer hohen Datenqualität verwenden. Und wir sollten auch nicht irgendwelche Algorithmen da auf die Daten anwenden, sondern halt die passenden zum Problem und ein Modell dann erhalten, das halt nie perfekt sein wird. Also ich habe immer eine gewisse Unschärfe in den von KI generierten Modellen, aber gut genug für meinen Anwendungsfall. So, und jetzt gibt's aber hunderte, vielleicht tausende von KI-Algorithmen. Da verliert man leicht den Überblick. Deshalb fassen wir das mal ganz grob in drei Kategorien zusammen. Fangen wir mit ChatGPT und Co. an, also die Klasse von GenAI. Da wissen wir alle, wir haben unterschiedliche Inputs, also Text, Speech und Image. Und da kann die Maschine und die KI-Lösung können ganz gut Dinge zusammenfassen, aber auch vor allem Dinge kreieren, ob das jetzt LinkedIn-Posts sind oder ganze Konzepte. Daneben gibt es aber auch Weiterentwicklungen, wie zum Beispiel Retrieval Augmented Generation. Das hat man in der Form jetzt nicht direkt in ChatGPT. Da geht es darum, dass man sehr, sehr große Datenmengen verfügbar macht, weil wir ja alle die Token-Limits kennen. Also das Prompt ist nicht unendlich groß. Und wenn ich jetzt hunderttausende Dokumente im Unternehmen habe, dann möchte ich die vielleicht auch smart untersuchen mit ChatGPT und ähnlichen Verfahren. Die zweite Klasse von Verfahren sind die sogenannten überwachten Lernverfahren. Mal platt gesprochen, ich habe eine Zielvariable, die will ich besser verstehen oder vorhersagen. Das kann beispielsweise in Form von einer Klassifikation sein, also guter Kunde, schlechter Kunde oder auch einer Regression. Also wie viele Zahnpastatuben werde ich in der Filiale XY in den nächsten 3 Tagen verkaufen, um vielleicht meine Supply Chain Prozesse zu optimieren. Und die dritte Kategorie sind die nicht überwachten Lernverfahren. Da habe ich also keine bestimmte Zielvariable, sondern möchte einfach natürliche Muster in den Daten erkennen und dafür unsere Spotify Playlist oder Anomaliedetektion, um beispielsweise Fraud oder Cyberangriffe zu erkennen. Also insgesamt gibt es bestimmt noch viele weitere Klassen. Ich glaube, ich hilft das, einen Überblick zu bekommen, was KI grundsätzlich kann.
Gut, dann haben wir jetzt verstanden, dass es deutlich mehr gibt als ChatGPT. Das macht es ja nun nicht einfacher. Das heißt, es ist ja doch viel komplexer. Wie kann ich mich denn jetzt konkret Use Cases und solchen Themen nähern, Andreas?
Genau, das ist die zweite wichtige Aktivität, die der Mensch erstmal machen muss, nämlich sich tatsächlich eingehend mit dem Anwendungsfall zu beschäftigen. Und da kann man sich folgende Frage stellen. Also was ist mir eigentlich wichtiger, wenn ich überlege, KI könnte doch ganz spannend sein? Geht es um Genauigkeit oder Erklärungsgehalt? Reicht es, wenn ich ein Blackbox-Modell habe, das mir zuverlässige Vorhersagen macht? Oder möchte ich wirklich verstehen, welche Einflussfaktoren für die jeweilige Vorhersage ausschlaggebend waren? Nächste Frage, was ist der Fokus von meinem Anwendungsfall? Geht es eher um Automatisierung? Dann habe ich typischerweise KI an kleineren Stellen im Einsatz. Oder will ich damit Erkenntnisse gewinnen? Also beispielsweise das Aufdecken von Hidden Patterns aus den Daten, um beispielsweise auch die Qualität von Prozessen zu steigern. Und die letzte Frage, wie ist das Mengengerüst? Erwarte ich da eher sporadische Anwendungen oder tatsächlich Massenfälle mit mehreren tausend Prozessdurchläufen pro Tag? Ja, und mit diesem Grundgerüst kann ich dann in drei Schritten zu einer klaren Entscheidung kommen, ob und wie ich KI einsetzen möchte. Das erste ist, und das kennen wir aus der IT, eine saubere Problemspezifikation, also beispielsweise, welche Prozessschritte in meinen wahrscheinlich sehr großen und weitreichenden Prozessen sollen denn wirklich optimiert werden? Was genau, also welche KPI soll optimiert werden? Wie können wir den messen? Wie granular können wir den messen? Und wie ist eigentlich der Status quo? Wie gut sind wir denn heute? Und wie gut muss ich denn sein, dass unser Vorhaben auch dann als Erfolg zu werten ist? Wenn ich das gemacht habe, kann ich mir auch überlegen, okay, die Machbarkeit. Kann ich das Problem mit KI lösen? Da haben wir auch drei Aspekte. Natürlich Daten und die KI selbst. Wir haben schon vorhin gehört, ich brauche in der Regel eine passende Datengrundlage und nicht nur Daten, sondern Daten mit einer guten Datenqualität, aber auch Daten in einer ausreichenden Datenmenge. Also eine Handvoll Datensätze wird nicht reichen. KI-Verfahren sind data hungry. Das muss ich also entsprechend berücksichtigen. Und natürlich auch mir die Frage stellen, ja, welche Art von Algorithmus will ich denn einsetzen? Die nächste Dimension, People and Processes. Habe ich die richtigen Skills und auch die richtigen Kapazitäten? Und zwar sowohl in den Fachbereichen als auch in der IT. Habe ich schon Blueprints, wie ich KI-Projekte überhaupt grundsätzlich umsetzen möchte? Welche Daten darf ich denn überhaupt verarbeiten? Ja, auch da haben wir ja unterschiedliche Regulierungen und Rahmenwerke, die wir beachten müssen. Und der dritte Aspekt, die Technologie. Also wie weit bin ich da schon? Wie schnell kann ich denn die benötigten Umgebungen aufbauen? Also insbesondere für die Datentransformation, das Modelltraining und natürlich dann auch für den Produktivbetrieb.
Vielleicht dazu eine kurze Frage von mir, Andreas, zwischenrein. Die Reihenfolge dieser Themen, die man vorbereiten sollte, was ist da so ein Best Practice aus deiner Sicht? Ich fange ja wahrscheinlich nicht mit der Technologie an.
Also die Technologie ist natürlich eine Grundsatzentscheidung. Ja, das musste ich natürlich auf einer übergeordneten Ebene mal definieren. Das wird ja nicht innerhalb von zwei Wochen kann ich ja keine neue Umgebung aufbauen. Da gehören ja viele Dinge dazu. Das muss ich sag mal, auf einer strategischen Ebene natürlich grundsätzlich für mich als Organisation mal definieren. Und das kann ich dann runterbrechen auf meinen konkreten Anwendungsfall. Bei den Skills ist es natürlich ähnlich. Also wenn ich jetzt Data Scientists brauche oder Data Engineers, die kann ich ja nicht morgen am Markt einstellen. Das heißt, das gibt natürlich langfristige Aspekte oder längerfristige. Trotzdem muss ich dann immer auf den konkreten Anwendungsfall runterbrechen, weil ich brauche nicht immer dieselben Skills und auch nicht immer dieselben Technologien für jeden Anwendungsfall. Gut, dann letztes Element. Ja, die Attraktivität. Wie sieht denn der Business Case für meinen Anwendungsfall aus? Also welcher Aufwand steht welchen Benefits gegenüber? Ganz klassisch. Typischerweise wird das ja monetär ausgedrückt. Gibt auch qualitative Aspekte. Also wenn ich jetzt mit KI starte, ist ja auch Erfahrungswerte zu sammeln ein Benefit. Und das muss man dann grundsätzlich gegenüberstellen. Und die Überlegungen zu dem Mengengerüst, die helfen natürlich. Also wenn ich jetzt sehr, sehr viele Durchläufe optimieren kann in meinem Anwendungsfall habe ich natürlich auch ein größeres Potenzial. Trotzdem sollte ich auch Alternativoptionen prüfen. Also gibt es bereits verfügbare KI-Services, die ich nutzen kann? Oder macht es Sinn, dass ich das tatsächlich selbst aufbaue oder einfach ein Hybrid-Szenario? Und wenn wir das also gemacht haben, dann habe ich einen ganz wichtigen Meilenstein erreicht. Denn dann kann ich fundiert entscheiden, ob sich der Einsatz von KI tatsächlich lohnt und dann auch den maximalen Benefit daraus ziehen.
Okay, also das muss man ja schon relativ viele Sachen beachten, wenn man KI einsetzen will. Trotzdem ist es ein Hype-Thema und man hört viel darüber im Markt. Fabian, vielleicht mal Frage an dich. Siehst du ein bestimmtes Feld an Use Cases, das da eher dominiert? Sind das eher die Automatisierungsfragen oder ist das eher die Abbildung von Expertenwissen? Wie ist da so deine Sicht aus der Praxis?
Ja, erstmal vielen Dank nochmal für die Frage. Aus meiner Sicht gibt es da zwei Aspekte. Zum einen ist es so, das ganze Thema rund um die Large Language Models, gerade aus der Compliance und der Rechtsecke in vielen Unternehmen, wo viele einfach sagen, es gibt so viel Regulierung, es gibt so viel neue Gesetze, die immer und wieder auf uns einprasseln. Wir suchen Unterstützungen, Entscheidungshilfen, die uns helfen, schneller, besser und wenn möglich auch automatisiert Entscheidungen zu treffen. Das sieht man schon häufig im Moment im Markt, beispielsweise übergeordnete Compliance-Funktionen innerhalb eines Unternehmens, verteilt neue Regulierungen an die jeweiligen Fachabteilungen und hinterfragt, dass die Kollegen ihnen innerhalb kurzer Zeit Feedback geben. Hier gibt es ganz konkrete Lösungen, wo Unternehmen sich damit beschäftigen, anhand merkmalsbasierter Entscheidungskriterien hier zu vorgefilterten Entscheidungen auch schon zu kommen. Der andere Aspekt, und da referenziere ich auch auf die Ausführung von Andreas, ist mit Sicherheit auch das Thema Forecasting. Viele Unternehmen beschäftigen sich gerade im Moment immer wieder mit der Vorhersage von Eintrittswahrscheinlichkeiten für bestimmte Szenarien. Ob das beispielsweise im Management-Reporting ist, das Sie gerne wissen wollen, kann ich vielleicht anhand mehr unterschiedlicher Datensätze und Merkmale feststellen, wie sich meine Umsatzerlöse zukünftig entwickeln. Und kann ich da Rückschlüsse vielleicht auf Bereiche ziehen, wie beispielsweise im Vertriebswesen, die ich vorher gar nicht schließen konnte. Und das ermöglicht ja beispielsweise die Kombination von unterschiedlichen Datenhaushalten in Kombination mit einem Algorithmus. Also das sind aus meiner Sicht, glaube ich, die zwei wesentlichen herausfordernden und prägnanten Bereiche.
Okay, ja, dann gleich noch einer an dich, Fabian, weil du jetzt gerade so schön drin bist. Ich habe mir mal überlegt, früher, also ein paar Jahre ist es jetzt her, da haben alle von Data Analytics gesprochen. Und jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, damit wollte man auch schon viel Prognose, Entscheidungsunterstützung etc. machen. Heute spricht ja keiner mehr von, heute sprechen alle nur noch über AI. Ist da eigentlich ein Riesenunterschied oder bedingt das eine das andere? Ist das zu trennen oder sagst du, okay, das ist auch eigentlich alles das Gleiche und das muss eben einfach mal breiter beherrschbar gemacht werden? Wie ist da deine Sicht?
Bevor ich auf die Frage antworte, vielleicht noch ein kurzer Einschub. Das ist wie mit vielen Trends, die wir auch in den letzten Jahren beobachtet haben. Ich nehme mal gerne auch das Beispiel Cloud, wo damals viele gesagt haben, Mensch, zukünftig werden alle in die Cloud gehen, wenn wir mit unserem gesamten Unternehmen allen ERP-Systemen in die Cloud gehen und eine On-Premise-Lösung wird es nie wieder geben. Ja, aber was ist passiert? Am Ende des Tages ist es ein Mixed Model. Ja, Teile sind in die Cloud gegangen, Teile werden weiterhin bei den meisten Unternehmen On-Premise gehalten. Ähnlich ist es, glaube ich, auch mit dem Thema. Deswegen ist das eine sehr gute Frage und aus meiner Sicht auch oft ein Punkt, der in der Diskussion untergeht. Denn nein, es muss nicht immer AI sein. Und es gibt aber wichtige Unterschiede zu Data Analytics. Data Analytics, und das ist aus meiner Sicht der wesentliche Unterschied, zielt eigentlich darauf ab, vergangene Daten zu analysieren und Muster zu erkennen, Trends zu verstehen und darauf basierend Entscheidungen zu treffen. Also im Wesentlichen ein bisschen deskriptiver, diagnostischer am Ende des Tages. Welche Verkaufszahlen hatte ich beispielsweise im letzten Quartal und warum waren die denn gut oder schlecht? Und anhand welchen Parametern kann ich das denn feststellen? Ne? So diese klassischen Power BI, SQL, Excel-Lösungen, Tableau, klassische statistische Lösungen. Bei AI ist ja der wesentliche Unterschied, also Machine Learning als Beispiel, dass man da einen Schritt weitergeht und versucht, anhand dieser vergangenen Daten aufbereitet zu lernen, Vorhersagen zu treffen und automatisierte Entscheidungen zu ermöglichen. Heißt denn, AI ist so ein bisschen prädiktiv, preskriptiv am Ende des Tages, ja, wenn man das also ausdrücken mag. Das heißt, und da referenziere ich auch wieder auf das Beispiel, die Umsatzerlöse. Ich möchte anhand nicht nur von meinen Finance-Daten, sondern beispielsweise auch in Kombination von Maintenance-Daten, von Verkaufserlösungen etc. neue Schlüsse auf zukünftige Umsatzerlöse schließen können. Das ist bei vielen Unternehmen der Wunsch. Damit beschäftigen die sich an, um mal an so einem plastischen Beispiel zu bleiben. Ja? Und das ist aus meiner Sicht auch der wesentliche Unterschied. Warum redet heute gefühlt niemand mehr von Data Analytics? Ich glaube, das ist ein bisschen so die Kombination aus beidem. Erstmal in den Medien und in den Führungsetagen ist das Buzzword AI einfach überall sichtbar und auch aus Marketing-Gesichtspunkten besser verkaufbar. Am Ende des Tages ist es so, dass die meisten Data Analytics-Lösungen mittlerweile schon die ersten AI-Agents mit integrieren in ihren Analytics-Lösungen. Das ist eigentlich, wenn man eine Data Analytics-Lösung heute einkauft, eine Kombination aus beidem ist. Sollte man sie trotzdem unterscheiden? Ja, und zwar aus meiner Sicht aus mehreren Gründen. Ja. Einmal Komplexitäts- und Anforderungen. Nicht jedes Problem braucht KI. Oft reicht eine saubere, deskriptive Analyse. Viele Organisationen hätten mehr Nutzen von besserer Data Governance und klassischer Analyse als von einer halb funktionierenden KI-Prototypen. Und da möchte ich auch nochmal einen ganz klaren Hinweis drauf machen. Eine KI ist nur so gut wie die Datenqualität und der Datenbestand. Die ganze Governance drumherum, die Pflege dieser Daten etc. Da muss man im ersten Schritt, bevor man sich mit dem Thema befasst, die größte Arbeit reinstecken, weil so weniger Aufwand hat man hinten raus. Summa summarum. Fazit, nein, es muss nicht immer AI sein. Und die klassischen Datenanalysen, die reichen oft auch aus, um zum definierten Ziel zu kommen. Die Kombination aus diesen Datenanalysen, dort kann KI und gerade was den Blick nach vorne angeht, für die prädiktive Vorhersage unheimlich viel helfen und wird zukünftig auch helfen.
Gut, vielen Dank. Ja, versuche ich jetzt den Ball nochmal an den Andreas zu spielen. Jetzt haben wir viel gehört über erste Praxiserfahrungen, haben über die Basics was gehört. Jetzt ist ja die Frage, was muss denn so ein CIO tun, damit er seine Firma enabled, KI überhaupt nutzbar zu machen? Also die Fachbereiche rufen danach und jetzt sind die CIOs unter Druck. Gibt es da Besonderheiten, was der CIO da beachten muss im Governance-Modell oder in ähnlichen Themenstellungen, Andreas? Wie siehst du das?
Ja, also grundsätzlich gibt es natürlich viele Parallelen zu klassischen IT-Projekten. Ich würde das Schaffen von den Rahmenbedingungen aber gar nicht nur bei der IT sehen, sondern es geht darüber hinaus, sondern auf der Unternehmensebene. Und da will ich jetzt mal drei Aspekte rausgreifen. Also Compliance als erstes. Alle haben wahrscheinlich schon vom AI Act gehört. Der ist jetzt da. Es gibt noch eine gewisse Übergangsfrist, aber da ist es jetzt angeraten, einen Prozess zu etablieren, mit dem ich einfach für mich selbst schnell zu einer Einschätzung kommen kann. Inwiefern unterliege ich denn den Bestimmungen, weil sich ja daran auch entsprechende Maßnahmen knüpfen. Ne? Und ich sollte auch einen Bewertungsrahmen schaffen, welche Technologien und Plattformen, die ich nutze, die ich schon im Einsatz habe oder einzusetzen gedenke, für welche Arten von Vorhaben geeignet sind oder auch ausgeschlossen werden müssen. Ja? Und der zweite Aspekt, People, also im Kontext von KI gibt es ja neue Rollen. Also beispielsweise gibt es einen AI-Officer, da sieht man, da gibt es Schulungen, das ist eine neue Rolle, die jetzt gerade entsteht, der beispielsweise natürlich Compliance-Aspekte zur KI abdecken kann. Dann gibt es natürlich die Data Scientists, die sind ja nicht ganz neu, aber da muss ich ja auch für mich als Organisation entscheiden, wo hänge ich die denn auf? Also sind die beispielsweise ganz gut im Fachbereich aufgehängt, weil natürlich Domänen und Prozesswissen auch ausschlaggebend sind? Oder ist das eine Art Tribe, ja, der von Projekt zu Projekt wandert und seine Erfahrungen dann natürlich auch in jedes Projekt mitnehmen kann? Also gibt es viele Dinge, die man gemeinsam entscheiden muss. Da gibt es nicht die Standardlösung. Man kann das sehr gut an den Anwendungsfällen festmachen und das dann entsprechend weiterentwickeln. Und eine Besonderheit gibt es im Betrieb. Wenn ich ein KI-Modell vor einem Jahr erstellt habe und produktiv nutze, kann das bereits veraltet sein, weil sich die Realität verändert hat. Also meine KI-Lösung funktioniert technisch noch, aber im Worst Case werden falsche Entscheidungen automatisch von der Maschine getroffen. Ich muss also hier einen regelmäßigen Modelltest und Aktivitäten aufbauen, bei dem ich genau das prüfe. Hat sich das oder würde sich das Modell mit neuen Daten signifikant verändern und das dann entsprechend bei Bedarf korrigieren. Also zusätzliche Aspekte, die ich jetzt insbesondere beim Betrieb von KI-Lösungen beachten muss.
Ja, ich würde da ganz gerne mal zwischen reingehen, Andreas. Vielen Dank für die Punkte und, glaube ich, ganz, ganz wichtig, sich da auch in der IT nochmal grundsätzlich Gedanken machen. Danke für den Verweis auf die neuen Rollen, die gerade entstehen. Also wenn man mal das Internet durchsucht, da gibt es viele Angebote von noch mehr Anbietern zu dem KI-Master oder wie auch immer er heißt. Und ist, denke ich, wichtig zu verfolgen, was da passiert. Ich möchte ganz gerne unsere Hörer appellieren. Also wenn Ihnen gefällt, was Sie hören, dann hinterlassen Sie uns gerne eine Bewertung auf Apple Podcast oder abonnieren Sie Projektmanagement im Glas. Und wenn Sie Kolleginnen und Kollegen haben oder wenn Sie bestimmte Experten mal hören möchten hier im Podcast, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast@corribus.de mit konkreten Vorschlägen. Dann versuchen wir das zu organisieren und freuen uns über Ihr Feedback. Gut, Thomas, gehen wir weiter. Wir haben jetzt die KI uns angeguckt. Wir haben über das Thema Governance gesprochen. Was fehlt denn noch?
Ja gut, jetzt hatte der Andreas in seinen Ausführungen ja schon so ein paar Sachen angesprochen, die auch schiefgehen können. Da hätte ich jetzt eine Frage an beide. Fabian, vielleicht starten wir mit dir. Was sind denn aus eurer Sicht die größten Fehler, die man machen kann? Vielleicht hat jeder von uns ein bis zwei oder jeder von euch vielmehr ein bis zwei Beispiele für uns.
Gerne. Da hätte ich auf jeden Fall das ein oder andere Beispiel, was wir auch in der Praxis jetzt schon gesehen haben. Das eine Beispiel ist, dass man nicht den richtigen Use Case findet. Das bedeutet so viel, man identifiziert einen Use Case, wo es entweder nicht die richtigen Daten gibt oder die Daten nicht in der richtigen Ausprägung und in der richtigen Haltung, sodass es eine KI gar nicht funktionieren würde, weil die Daten weder strukturiert abgelegt sind, noch in einer großen Anzahl verfügbar sind. Das ist das eine, dass es bei der Identifikation und gerade in diesem ersten Schritt der Analyse nicht richtig analysiert wird, welcher Use Case macht überhaupt Sinn aufgrund unserer Datengrundlage. Daran knüpft sich auch immer der Aspekt der Governance. Rechne ich in meinem Fachbereich einen Use Case, für dessen Daten und Datenhaltung ich am Ende gar nicht allein verantwortlich bin, sondern das machen viele andere. Das ist auch oft ein Zwischenschritt, der nicht bedacht wird. Der zweite Aspekt ist zu viel versprechen. Da das eine hohe Management-Attention im Moment hat, wird oft viel versprochen von dem jeweiligen Use Case. Es wird groß angefangen, übergreifend angefangen, fachbereichsübergreifend, Datentöpfe übergreifend, am ERP-System übergreifend und dementsprechend dann oft zu viel versprochen, sodass, wenn dann die eben erwähnte Machbarkeitsstudie Analyse durchgeführt wird, oft dann auch der Punkt kommt, wo man sagt, die Kosten-Nutzen-Abwägung, das heißt, der Andreas hatte das vorhin schön formuliert, der Business Case am Ende nicht positiv ist. Und das ist am Ende immer ein unterliegender Aspekt. KI muss hilfreich sein, einen positiven Business Case zu generieren, weil das ist das, was sich die meisten Leute davon versprechen im BAU-Prozess, aber auch im Change.
Andreas, hast du ein Beispiel für uns?
Ja, also zwei Beispiele sogar. Das eine ist eine falsche Besetzung im Projekt. Was oft unterschätzt wird, ist der Aufwand, der für die Datenaufbereitung in so einem klassischen KI-Projekt notwendig ist. Trotzdem wir Data Warehouses haben und ganz viele Tools, bis zu 70% in einem KI-Projekt müssen verwendet werden, um die Datenaufbereitung, die Datenextraktion, Transformation und Datenqualitätssicherung zu tun. Und da brauche ich jetzt nicht nur Data Scientists, da bietet es sich an, Data Engineers, vielleicht auch Kollegen aus dem Data Warehouse mit dazu zu nehmen. Natürlich brauche ich immer die Fachexpertise und das wird meistens unterschätzt. Und die zweite Stelle, wo auch Dinge unterschätzt werden, ist die Wegstrecke vom Prototyp zum Produktivbetrieb. Manchmal neigt man dazu, vielleicht habe ich einen Prototyp, der ist in 20 Tagen, zeigt ja ganz nette Ergebnisse. Da sage ich, na gut, jetzt brauche ich vielleicht dreimal so lange oder viermal so lange. Und dann bin ich im Produktivbetrieb. Das ist in der Regel nicht so. Der Faktor liegt dann schon eher bei über 10. Warum? Weil man natürlich im Prototyp gewisse Dinge ausspart. Ja, sowohl von den inhaltlichen Aspekten als auch vom Datenumfang. Und die Erfahrung zeigt einfach, dass man das nicht unterschätzen sollte. Und auch das wiederum ist dann ein Aspekt, der ganz früh bei einer Bewertung von einem Use Case einfach zu berücksichtigen ist. Wie viel Aufwand habe ich realistisch insgesamt hier reinzustecken? Sonst muss ich das halt dann irgendwann abbrechen und habe dann kein verwertbares Ergebnis. Und diese Dinge, die sollte man dann entsprechend dann unterbinden.
Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Wenn man jetzt so ein Projekt umgesetzt hat, hat die größten Fettnäpfchen umschifft, woran weiß man eigentlich, Fabian, dass man fertig ist? Weil so ein klassisches Testvorgehen kann es da ja nicht geben beim Machine Learning, oder bin ich da völlig auf dem falschen Dampfer?
Sehr wichtige und aus meiner Sicht oft auch unterschätzte Frage. Und die kurze Antwort lautet, nein, ein AI-Projekt ist nicht allein anhand von Testergebnissen fertig. Testergebnisse sind wichtig, aber sie sind nicht ausreichend. Ein AI-Projekt gilt erst dann als fertig oder besser gesagt einsatzbereit aus meiner Sicht, wenn mehrere technische, fachliche, auch organisatorische Kriterien am Ende des Tages erfüllt sind. Das wären beispielsweise die von dir erwähnten Testergebnisse, aber auch eine positive fachlich-inhaltliche Abnahme. Ja, jemand muss das Ergebnis immer wieder auch kontrollieren und wenn man zugegeben beispielsweise, das ist dann so das Thema Robustheit und Generalisierbarkeit, ist, sich dann auch mal ausprobiert, unterschiedliche abweichende Daten dazuzugeben und dann schaut, was passiert dann eigentlich mit dem Modell, was passiert mit der Vorhersage, braucht es diese ständige fachliche Verifizierung, um sicherzugehen, dass der Algorithmus auch auf Basis der Datengrundlage, nur so gut kann er sein, dann das richtige Ergebnis liefert. Der nächste Punkt ist aus meiner Sicht auch die Integration in die bestehende Systemlandschaft, also gerade das Thema IT. Viele denken KI sehr groß und das ist auch am Ende des Tages richtig. Es ist nur unheimlich schwierig, in den historisch gewachsenen IT-Infrastrukturen zu definieren, welche Datentöpfe agieren zukünftig mit anderen Datentöpfen. Heißt, diese Langfriststrategie, wo will ich hin mit meiner KI? Welche ERP-Systeme müssen zusammen sprechen? Baue ich einen gemeinsamen Datamart übergreifend auf oder nicht? All solche Aspekte sind unheimlich wichtig, um da auch zu einem Abschluss zu kommen. Und der weitere Aspekt ist beispielsweise auch die Governance, Datenschutz, Compliance, Usability. Diese Governance-Struktur im regulierten Bereich ist es oft noch wichtiger als jetzt, sagen wir mal, bei einem mittelständischen Unternehmen. Diese Governance aufzubauen, zu halten und auch in die Organisation, ins Unternehmen mit zu überführen, ist extrem wichtig, weil es Stabilität schafft. Und nichts zu guter Letzt, aber das wird dann bei diesen ganzen Aspekten, die ich gerade genannt habe, auch vergessen, ist die Usability. Eine KI ist nur so gut, wie gerne sie dann auch die Mitarbeiter am Ende des Tages nutzen. Um diesen Reifegrad da auch zu definieren, sind solche Aspekte aus meiner Sicht immer ins Verhältnis zu setzen, zu analysieren und zu definieren. Da kommt man eigentlich ganz gut voran.
Wenn ich deine Antwort richtig verstanden habe, dann sagst du, eigentlich kommt es gar nicht so sehr darauf an, dass man fertig ist, sondern dass man immer weiß, wie man auf der Roadmap weitergeht und sich verbessert. Andreas, wenn wir jetzt das hören, ist das ja schon ein sehr, sehr komplexes Thema. Und immer wenn es komplex ist, versucht man ja irgendwie auf Standardlösungen zurückzugreifen. Ist das bei KI eigentlich auch ein probates Mittel, sich einfach Standardlösungen zu kaufen, oder begibt man sich damit zu stark in die Abhängigkeit von einzelnen Playern?
Auch eine wichtige Frage, ne? Also auch hier können wir ja Parallelen zur IT-Praxis erkennen. Also beim Einsatz von Cloud-Technologien setzen ja mittlerweile auch viele Unternehmen bewusst auf mehrere Anbieter gleichzeitig, also Azure, AWS, Google, vielleicht noch andere, um sich genau vor diesem Vendor-Login und gewissen Entwicklungen zu schützen und auch flexibler reagieren zu können. Und das funktioniert natürlich genauso im KI-Kontext, unter anderem, weil wir ja bereits ganz viele Elemente, die ich jetzt dann für eine KI-Lösung brauche, dann ohnehin aus dem Cloud-Baukasten zusammengestellt werden. Ja. Wenn man jetzt die Abhängigkeit von Drittanbietern noch weiter reduzieren will, kann man tatsächlich auch auf Open Source, in Klammern LLM-Modelle aufsetzen und sie in eigener Verantwortung betreiben. Und dann kann man sie beispielsweise natürlich auch mittels Feintuning noch für die eigenen Bedürfnisse anpassen. Und der Betrieb kann dann aber durchaus in einer Cloud-Umgebung erfolgen. Also wenn man die Lösung entsprechend containerisiert aufgebaut hat, kann man sie dann im Bedarfsfall halt sehr einfach auch auf eine andere Cloud-Infrastruktur oder sogar on-premise überführen. Und wenn ich sowas tatsächlich schaffe, hat das auch noch einen ganz weiteren großen Vorteil. Denn wenn ich die Lösung selbst betreibe und keine externen KI-Services anbinde, dann habe ich ja die Gewissheit, dass meine wertvollen Daten nicht ungewollt die Grenzen meiner Organisation verlassen. Und das stärkt natürlich dann auch meine Datensouveränität und insgesamt meine Unabhängigkeit.
Okay, vielen Dank. Also das heißt, Entscheidungen über Entscheidungen, die man da treffen muss, wenn man sich mit KI auseinandersetzen will. Das bringt mich eigentlich so als letzte Frage nochmal zu dem Punkt, wenn ich jetzt tatsächlich anfangen will, weil ich noch nicht gestartet bin, wie kann ich denn jetzt ganz konkret vorgehen? Könnt ihr da in dem Dschungel so ein bisschen den Weg weisen?
Ja, ich fange mal an. Also wir haben ja heute viel über Anwendungsfälle gesprochen, ne? Und ein erster und vielleicht auch der wichtigste Schritt ist zu verstehen, welches Potenzial, welche potenziellen KI-Anwendungsfälle habe ich denn überhaupt in meinem Unternehmen, ne? Und es gibt da wirklich erprobte, sehr schlanke Formate, wo man mit sehr wenig Aufwand eine qualifizierte, substanzielle, bewertete Liste von Anwendungsfällen generieren kann, um genau diese Potenzialabschätzung zu machen. Und sowas kann natürlich dann auch ein Input für die Formulierung einer KI-Strategie sein, die sich allerdings immer natürlich an der Geschäftsstrategie und den Zielen der Unternehmung, der Organisation orientieren sollte. Also nicht losgelöst sein, nicht KI als Selbstzweck. Ja. Und gleichzeitig ist es ja auch wichtig zu wissen, ja, wo stehe ich denn beim Thema KI? Auch wieder die bewährten Dimensionen, People, Processes und Tools. Also so eine Standort- und Reifegradbestimmung zu machen. Also habe ich bereits Menschen mit Analytics oder Data Engineering Know-how in meiner Organisation? Sind meine Mitarbeiter schon Profis im agilen Arbeiten, was sich natürlich anbietet für die Umsetzung von KI-Projekten? Habe ich effiziente IT-Bereitstellungsprozesse? Nutze ich bereits Cloud-Technologien etc.? Ja, und diese Betrachtung, die sollte man natürlich auf einer Unternehmensebene durchführen, aber auch auf einer Geschäftsbereich- oder Bereichsebene, weil sich ja oft zeigt, dass einige Bereiche schon deutlich weiter und reifer sind als andere. Und dann kann ich natürlich in diesen Bereichen auch erste Projekte, Pilotprojekte starten, um dort, ich sag mal, schneller zum Ziel zu kommen und Erfahrungswerte zu generieren.
Wenn ich da vielleicht nur kurz ergänzen kann, ich denke auch eine Möglichkeit ist immer zu sagen, entweder ich komme von der Gesamtstrategie her, wenn ich vielleicht auch ein größeres Unternehmen bin, um zu sagen, wo möchte ich mal hin im jeweiligen Fachbereich oder übergreifender Natur pro Funktion, was eine KI angeht und sich dann von, sagen wir, top-down vorzuarbeiten, um dann irgendwie zu den einzelnen Cases zu kommen und wo in Kombination mit der jeweiligen IT-Infrastruktur, wo man dahin möchte. Der andere Möglichkeit ist mit Sicherheit auch zu sagen, man geht erstmal so vor, dass man sagt, wo sind kleine Use Cases, wo ich in einem wirklich pragmatischen Ansatz sage, kurze Analysephase, kleiner Design-Sprint und dann das Arbeiten an dem POC, und sagen, ich möchte erstmal sehen und ein Gefühl dafür bekommen, wie das in meiner Organisation wirkt anhand dieses kleinen Subprozesses, den ich identifiziert habe, wo ich in der Analysephase gemeinsam mit den Mitarbeitern festgestellt habe, das wollen wir mal auszuprobieren. Und wenn ich dann mehrere dieser Cases habe, dann aggregiert einmal zu betrachten, wie könnte so eine Gesamt-KI-Strategie dann auch für meinen IT-Bereich oder fachbereichsübergreifend aussehen. Ich glaube, das sind zwei Möglichkeiten.
Okay, so, das hat mir gut gefallen. Hat viel Spaß gemacht, mit euch beiden das Thema zu diskutieren oder vielmehr mit euch dreien. Christian war ja nicht aussparen dabei. Das bringt mich eigentlich auch zu meinem letzten Punkt auf der Agenda. Christian, hast du noch abschließende Bemerkungen?
Ja, vielen Dank. Also ich habe die Diskussion, die Ausführungen verfolgt und finde es toll, wie konkret ihr auch die Beispiele ausformuliert habt. Das war wirklich gut vorstellbar, gut nachvollziehbar. Und das Thema heute ist ja KI-Projekte richtig managen. Und ich glaube, was man als wichtigste Parallele gesehen hat zu ganz normalen Projekten, IT-Projekten, ist, dass es auch hier natürlich um sehr konkrete Planung in vielen Facetten geht. Man muss sich Gedanken über das Thema Use Cases machen, über das Scoping machen. Man muss schauen, ob man technologisch, ob man prozessual, ob man von den Ressourcen her bereit ist, für was zu tun. Habe ich die richtigen Leute? Das ganze Thema Daten haben wir ausführlich diskutiert. Und so dieser Aspekt, man muss sich schon ein umfassendes Bild schaffen, bevor man da loslegt. auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, du hast es eben nochmal gesagt, auch Fabian, gibt vielleicht auch mal kleinere Probleme, die man mal angehen kann und mal versuchen kann, mit dem Thema zu arbeiten. Aber wenn man es richtig macht, dann ist es einfach auch viel Planungsarbeit und viel Projektmanagementarbeit, die da drumherum läuft. Und dafür braucht man wiederum auch das Know-how und die Expertise, sowas gut zu machen. Von daher danke ich euch allen dreien recht herzlich für die heutige Episode. Das war tipptopp, ja. Und ich meine, wir sind da ja nicht irgendwie aus Spaß drauf gekommen, sondern weil das Thema extrem relevant ist und wir das auch vor kurzem mal im Rahmen eines Business Breakfast verarbeitet haben in Frankfurt. Das war ein tolles Format und ich möchte an der Stelle nochmal ganz kurz quer verweisen auch auf ein, zwei andere Episoden im Podcast, die wir zum Thema KI haben und haben jetzt auch demnächst ein kleines Webinar dazu zum Thema Prompt Engineering für Einsteiger. KI sinnvoll im Projekt nutzen, das gibt es auch im Real Life nochmal nachzuhören oder zu nachzusehen. Von daher nutzen Sie gerne die Möglichkeiten, euch dreien. Alles Gute, vielen Dank und was natürlich gilt, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen haben, einen Austausch möchten mit Fabian, mit Thomas, mit Andreas, dann schreiben Sie uns gerne eine kurze Nachricht an podcast@corivus.de. Dann stellen wir einen Kontakt her und können auch gerne auf individuelle Fragestellungen entsprechend eingehen. Also nochmal vielen Dank an euch drei.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, hat gemacht. Tschüss.
Gerne, super.
Vielen Dank.
Und dann nochmal vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer, die sich eingeschaltet haben. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht in der heutigen Episode und wir freuen uns darauf, Sie demnächst wieder begrüßen zu dürfen, wenn es heißt Projektmanagement im Glas. Bis dann. Tschüss.
Der Podcast wurde Ihnen präsentiert von Corivus. Wir drehen Projekte. Danke fürs Reinhören. Vereinbaren Sie gerne ein unverbindliches Beratungsgespräch, um gemeinsam herauszufinden, wo und wie wir Sie bei Ihren Projekten und Vorhaben unterstützen können. Kontaktinformationen, weitere Infos und Links finden Sie in den Shownotes.